Herzlich willkommen. Willkommen.
Lambert Klammer Jazz Folge.
Folge 87.
88. 88. Naja, du bist ein bisschen durcheinander gekommen, ne?
Ja.
Wegen Doppelfolge letztes Mal. Wir haben ein bisschen geschummelt, muss man sagen.
Wieso?
Wir haben eine Doppelfolge gemacht.
Why?
Ja, aber wir tun immer so, als würden wir jede Woche aufnehmen. Aber letztes Mal haben wir einfach durchgequasselt. Und haben wir Pause gemacht, 2 Wochen. Nicht gequasselt. Kann man den Leuten ja mal sagen.
Ist das schon so lange her?
Nee, es ist gerade mal eine Woche her. Ne? Das war ja tatsächlich tagesaktuell. Wir haben am Tag vor Veröffentlichung angefangen zu reden.
Genau, stimmt. Ich muss vierdimensional denken.
Genau, jetzt du musst die Zeit mit einbeziehen.
Ja. Relativ früh auf, an einem Mittwoch. Jetzt sind wir sehr weit entfernt vom Veröffentlichungsdatum.
Wir sind auf Tour eigentlich gerade. Also das wissen viele Leute nicht. Die Leute denken ja immer, alles ist live. Auch Podcast ist live. Stimmt nicht. Die denken jetzt, wir sind gerade unterwegs und würden halt irgendwie von der Tour uns melden und so. Und gestern haben wir in Hamburg gespielt und vorgestern in Bielefeld. Deswegen wollen sie wissen, wie es war und wie wir es fanden und solche Sachen. Geht gar nicht, weil ganz offen und ehrlich, wir produzieren einfach vor.
Richtig, denn ein Podcast ist ein sogenanntes zeitsouveränes Medium.
Genau.
Im Gegensatz zu anderen Medien. Das heißt aber auch, man muss eigentlich im Futur 2 sprechen. Ich werde gespielt haben.
Genau. Ich mache jetzt einfach mal kurz nochmal Werbung. Morgen geht's weiter in Groningen und Holland für unsere Freunde, unsere niederländischen Hörer. Die können dann auch vorbeikommen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und dann sind wir wieder in Deutschland. Kassel, Jena, Freiburg, Nürnberg, Köln, Karlsruhe, Berlin, Dresden, Frankfurt. Alles am Start auf jeden Fall.
Genau.
Ich glaub, außer in Berlin gibt's auch noch immer ein paar Tickets.
In Berlin gibt es Tickets?
Also, nee,
gibt es keine Tickets.
Okay. Nee, Berlin muss man dann schon auf dem Schwarzmarkt. Aber ich leite das mittlerweile auch so weiter dann über die Story, dass wenn sich da jemand meldet und noch 2 Karten übrig hat, früher hat mich sowas total genervt, dass das auf meinem Profil stattfindet. Mhm. Wollte ich nichts mit zu tun haben. Aber jetzt tue ich es einfach in die Story, dann können die Leute untereinander sich vernetzen.
Ich werde nächsten Dienstag eine logistische Meisterleistung vollbracht haben, die ich ja jetzt noch nicht habe. Ich melde mich jetzt hier live bei dir über die, wie nennt sich das, diese Tethering-Funktion meines Telefons bin ich im Internet verknüpft. Nicht mit dem Hotel-WLAN des Cloth-Hotels. Was schon mal im Cloth?
Ne, was ist das denn?
Cloth. Wie würdest du das aussprechen?
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist, ich habe das noch nie gelesen, das Wort.
Cloth.
Cloth. UTH. Das ist was wie Cloud und.
Mit TH.
Also Cloud mit TH. Ja. Aber das Cloud soll da absichtlich da drin stecken.
Das ist ein Eigenname. Ich bin hier im Industriedenkmal Cloth in Köln-Nippes, weil ich gestern, beziehungsweise vor genau einer Woche, mit dem Künstler Tristan Brugsch in der Kulturkirche gespielt hatte. Heute, also letzten Mittwoch, fuhren wir dann nach Dortmund, Leipzig, dann probten wir am Freitag in Berlin. Erinnerst du dich? Letzten Freitag?
Ja, also übermorgen.
Also haben wir ja geprobt. Ja. Und dann bin ich am nächsten Morgen ja weiter aus Berlin mit dem Bus von Ben nach Holstein an der Ostsee, um beim Rolling Stone Weekender gespielt zu haben. Um dann am nächsten Morgen früh aufzustehen, um zu euch nach Bielefeld zu fahren. Während ihr ja meine Backline schon mitgebracht habt aus Berlin. Sehr nett.
Und dann haben es wir ist gestern, eine logistische Meisterleistung.
Dann haben wir gestern in Berlin gespielt. Quatsch, in Hamburg, in der Christianskirche.
In Hamburg, genau. Du bist ja echt pausenlos unterwegs, ne? Das, was ist das eigentlich für ein Leben gerade?
Das ist ein Live.
Was, wenn du krank bist?
Wenn ich ist krank, gibt jetzt, es nicht.
Ich war 2 Wochen jetzt verschnupft, man hört es immer noch ein bisschen. Und mich würde es ja voll nerven, die ganze Zeit unterwegs zu sein, wenn man dann so erkältet ist. Und so.
Ja, ich muss sagen, ich bin so eine Arschloch-Persönlichkeit, weil Krankheit ja quasi nicht stattfindet im freiberuflichen Musikbetrieb. Dass sobald mir Leute sagen, sie sind krank, ist mein erster Impuls zu denken, die lügen. Die haben einfach keinen Bock.
Die haben einfach nicht genug Aspirin-Komplex
mit eingepackt. Kennst du das? Nee, ich glaube, die simulieren.
Ja, aber Sänger, zum Beispiel jetzt mit Tristan unterwegs, die haben ja oft so ein Ding mit der Stimme, dass sie dann sagen, ich kann irgendwie heute, muss früh ins Bett, meine Stimme und so. Das wird irgendwie sehr oft kommuniziert, habe ich das Gefühl, bei Sängern und Sängerinnen.
Ja, gibt es aber.
Also bei Tristan weiß ich es jetzt nicht, da will ich jetzt nicht nachsagen, weil ich noch nie mit ihm unterwegs war. Aber ich kenne das so, wenn man mit Sängern unterwegs ist, immer das, jetzt und irgendwie Erkältungszeit und ich heute ganz früh mal. Und dann gibt es ja immer noch diese Schläuche, die man so rein.
Es wird durchgeblubbert.
Reinblubbert,
genau. Tristan habe ich noch nicht beim Blubbern erwischt. Aber in meiner Beobachtung ist das so, entweder ist das bei der singenden Zunft so, entweder ist immer was mit der Stimme oder nie was. Es gibt kaum so Mischformen. Es ist immer entweder chronisch oder gar nicht.
Genau, das stimmt. Ja, ja. Also
ich kenne Leute, die haben immer die ganze Zeit, Fenster zu, hier, nicht im Blau.
Immer Stimme, genau.
Immer oder nie.
Ja, stimmt. Hast recht.
Ja. Entweder
das sind
oder.
Zwei unterschiedliche Typen von Sängern und Sängerinnen. Und ich würde sagen, aber die überwiegende Mehrheit ist die Immer-Fraktion, oder?
Zum Glück. Toi, toi, toi. Ist das in meinem Umfeld eher, sind die meisten robust.
Eher nie.
Eher nie. Zum Glück. Aber habe ich auch schon so Erfahrung gemacht. Und das ist lästig, liebe Singende.
Ja.
Bitte lasst uns damit in Ruhe. Das ist wirklich lästig, wenn immer irgendwas mit der Stimme ist.
Ich bin ein bisschen müde. Ich gehe jetzt nochmal demonstrativ ins Mikrofon, weil ich war lange wach, denn ich habe gestern für uns beide eine Bewerbung geschrieben für einen Jazzpreis.
Gut, Deutscher Jazzpreis.
Ja, genau. Und auf diesem Weg würde ich jetzt auch mal sagen, ich weiß nicht, ob man das irgendwie unterstützen kann, aber wenn es da irgendjemand gibt, ich fände es gut, also das, wenn wir jetzt zusammen mal einen Preis gewinnen, wobei du mir dann immer noch eine Nasenlänge voraus bist, weil du den Pinneberger Jazzpreis
Jazz Festival. Ich bin übrigens auch Bundespreisträger Jugendjazz.
Das auch noch, ey, ist echt so eine Frechheit. Ja. Ich habe einen Komponistenpreis in L.A., aber nur den dritten Platz, Bronze, und wurde noch nicht mal darüber benachrichtigt, dass ich den habe. Das habe ich irgendwann auch bei IMDb rausbekommen. Für irgend so ein kleines Filmfestival. In L.A. gibt es so viele Filmfestivals.
Unter Grammy geht eh nix.
Zählt nicht. Und trotzdem, ich fühle mich irgendwie als preisloser, und deswegen dachte ich, na, reiche ich diese Bewerbung nochmal ein. Es gibt da so eine Kategorie über Jazzvermittlung.
Ah.
Und dachte ich, das wäre genau richtig.
Ja, gut.
Ja, ja. Und das Ding war, man muss auch so einen Rezensionslinks da eingeben, also was andere über einen sagen, gar nicht so leicht. Also ich habe schon was gefunden, aber man muss ja schon auch jetzt sich mal die Frage stellen, ich meine, unser Podcast ist ja mega erfolgreich und wir machen jetzt seit 88 Folgen das. Das heißt ja, dass es, wir würden es nicht machen, wenn es da nicht irgendwie so ein Gefühl dafür gäbe, dass das Leute gut finden und uns Rückmeldungen geben und, und. Aber trotzdem gibt es jetzt ja keinen großen Artikel in der Zeit über uns hier bisher oder in der Süddeutschen. So, und das ist halt.
Oder in der Jazzthetik.
Oder in der Jazzthetik, ja, genau. Damit wäre vielleicht mal anzufangen. Aber es ist ja klar, dass die Journalisten, die Jazz-Journalisten, die paar, die es noch gibt, sich natürlich von uns jetzt nicht den Rang ablaufen lassen wollen. Und deswegen, die machen natürlich keine Rezension über uns Hasis. So, aber trotzdem ist generell die Frage, wer schreibt sowas überhaupt noch? Das ist ja bei Musik ähnlich, weil es ja so viele Formate überhaupt nicht mehr gibt, weil die überhaupt nicht mehr groß finanziert werden können. Also diejenigen, die nämlich sowas schreiben, die wollen auch bezahlt werden. Das darf man nicht vergessen. Also man wundert sich ja manchmal, warum das halt alles so ein bisschen weniger wird. Früher wurden ja immer Artikel gepostet, noch und nöcher von allen Bands und so. Sieht man gar nicht mehr so häufig. Also passiert mal, aber sieht man nicht so häufig, weil natürlich, ja, ich glaube, dass die Finanzierung für diese ganz kleinen journalistischen Formate auch natürlich immer viel schwieriger geworden ist. Und da, wie gesagt, all die Leute, die schreiben, wollen auch Geld haben.
Ja, das klingt jetzt so dubios, die Finanzierung. Also Printzeitschriften werden einfach nicht mehr so gerne gekauft.
Ja, aber ich glaube, dass auch Blogs es früher leichter hatten oder halt so, ne, was weiß ich, was gäbe es dann so.
Denkst du das?
Intro.de oder so. Oder
ja, Intro schon. War eine
Meinst,
Zeit,
das hing?
Nein, die Intro war eine werbefinanzierte Zeitung.
Genau, genau. Der, aber das gibt es ja alles auch nicht mehr.
Nee, genau, weil Print einfach nicht mehr so beliebt ist. Genau, Intro war eine Umsonstzeitung, aber das ist. Man kann einfach mit Anzeigen nicht mehr so viel Geld verdienen. Man könnte natürlich Anzeigen im Internet schalten.
Ja.
Aber, ja,
genau. Aber gilt das nicht für Internetformate mittlerweile genauso wie für Printmedien, also vorher schon?
Naja gut,
das also ist halt so auch
in der Zeit, als die Intro ihre Heydays hatte, da war zum Beispiel bei YouTube noch lange nicht so viel los wie heute.
Ja. Vor allem läuft das meiste, wenn über Videos. Also was es hier noch erfolgreich gibt zum Beispiel, ist das Diffus-Magazin.
Genau.
Das, da sieht man mal öfter mal was im Internet rum. Das ist immer videobasiert. Es gibt jetzt so Artikel, die dann irgendwo reingeschrieben werden ins Internet. Das gibt es fast nicht mehr, würde ich einfach mal sagen. So. Und wenn Artikel gepostet werden, dann natürlich noch von Leuten, die so manchmal stolz sind, dass sie es dann doch hinbekommen haben, in der Zeit irgendwie stattzufinden, dann wird das abfotografiert und so, und dann wird es gepostet, aber dann ist doch wieder dieses Überbleibsel Print. So.
Ja,
genau. Aber genau. Es gibt ja das, was wie Spiegel Online-Kolumne, wie heißt der? Bocholte. Der, macht der das immer noch? Gibt's das noch? Ja.
Stimmt.
Ja, ja, also abgehört heißt das, glaube ich. Aber sowas, da gab es früher, ich habe das Gefühl, das gab es vor noch 6, 7 Jahren deutlich mehr. Und jetzt scheint es das nicht mehr so oft zu geben, was damit zusammenhängt, dass diese Leute natürlich auch Geld verdienen wollen. Und das, glaube ich, nicht mehr so leicht ist, denke ich mal.
Na, wie gesagt.
Also weil das ja dann auch keiner liest.
Ich sag's nochmal, dafür kannst du natürlich über YouTube wahnsinnig viel Geld verdienen. Oder auch wenig Geld verdienen. Aber tatsächlich ich muss ja sagen, dass ich jetzt im deutschen Raum, wüsste ich jetzt nicht so genau, aber was Rick Beato da auf seinem Kanal macht, ist ja, ja, wirklich absolut Premium.
Genau, deswegen Rick Beato wäre eigentlich cool gewesen. Ich habe natürlich auch diesen Link eingesendet zu diesem Podcast, der sich mal nur mit unserem Podcast befasst hat. So, da wird so geil selbstreferenziell. Ich habe so, solche Sachen habe ich dann gefunden, aber ja, genau, weil genau, es fehlten mir so klassische Links zu Artikeln. So, ja, das hatte ich nicht so. Aber natürlich irgendwelche Stimmen von bekannten Leuten, die uns immer irgendwie was Nettes geschrieben haben oder so. Das kann man dann einpflegen. Vielleicht gilt das ja heutzutage auch. Aber genau, es fehlt uns der Artikel in der Gestetik. Also für alle Wolf Kampmanns da draußen und wie sie alle heißen, die übergebliebenen alten Recken des Jazzjournalismus in Deutschland. Bitte schreibt doch mal über uns. Wir könnten das gebrauchen für die Bewerbung des Deutschen Jazzpreises.
Ja. Ich glaube aber Jazzradio ist auch, das sowas gibt's noch, oder?
Also in Berlin gibt es das Jazzradio noch, auf jeden
Fall. Aber ich meine sowas wie NDR Kultur oder so. Da könnt ihr uns auch gerne einladen.
Ja, wir kommen vorbei.
Womit haben wir das
aber verdient? Das ist,
mit Kompetenz.
Damit schneiden sich die Journalisten natürlich ins eigene Fleisch, wenn sie halt so dahergelaufene Hallodris, die den Job natürlich deutlich besser machen als sie selber, dann einladen und sagen, wow, ist das ein tolles Format. Weil das sind ja unsere Konkurrenten jetzt. Die wollen uns natürlich keine Plattform bieten. Wir nehmen denen ja sowieso schon die Hörer weg.
Ja. Das stimmt, das geht nicht. Aber haben wir das verdient? Gibt es Jazz-News? Ich habe nämlich zum Beispiel eine Verflechtung rausgefunden. Wir sprachen ja vor ein paar Folgen über die Gruppe Tito und Tarantula.
Ja, genau.
Weißt du, wer Geige gespielt hat bei der Gruppe Tito und Tarantula? Woher auch? Das war Petra Hayden, die Tochter von Charlie.
Von Charlie Hayden.
Ja.
Die singt doch auch.
Ja. Ja.
Da gibt es auch so eine Version von Yellow von Coldplay, was sie singt mit Bill Frisell, glaube ich, an der Gitarre.
Oh, wirklich? Ah ja, das kann gut sein. Und zu einem Überfluss hat dazu Charlie Hayden auch noch, neben Petra hat er noch Drillinge. Die haben wohl auch eine Band.
Ah, echt? Die Haydens, oder was?
Ja, die Hayden Triplets.
Die Hayden Triplets?
Triplet, besonders lustig, weil Triplet heißt ja auch Triole im Englischen. Eine rhythmische Einheit.
Genau, wir bedanken uns natürlich für die vielen Hörer und Rückmeldungen der letzten beiden Folgen, wo es ausschließlich um ECM ging. Die Frage kam da auch wieder auf, warum Keith Jarrett eigentlich so lärmallergisch ist. Das ist ja das Klischee, was man über ihn kennt. Diese Videos machten relativ früh schon die Runde, wie er das Publikum beschimpft, weil er einen Husten gehört hat und. Und ich habe jetzt eine Erklärung dafür gefunden.
Oh.
Es ist, glaube ich, eher so eine These, als dass es wirklich bestätigt wäre. Aber es macht relativ viel Sinn. Und zwar habe ich das von dem Biografen Wolfgang Sandner. Der meinte, also Keith Jarretts Eltern haben sich ja getrennt irgendwann in seinem Heranwachsen. Irgendwann, da war er Teenie. Ja, die waren 5 Brüder und waren alle wahnsinnig Musik interessiert.
Oh ja, Keith Jarrett hat nämlich einen Bruder, der auch Jazzpianist ist.
Es gibt sogar einen Jarrett, der wohnt in Rheinland-Pfalz und hat früher mal in Oldenburg Klassik studiert.
Muss das nicht schrecklich sein, wenn man der musikmachende Bruder von Keith Jarrett ist?
Also es gibt wohl auch einen Bruder, der wahnsinnig viel komponiert hat und der richtig gut so auch im Geschäft war wohl, also als Komponist für so Unterhaltungsmusik im Fernsehen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber es gibt so einen jüngeren Bruder, der es auf jeden Fall hinbekommen hat, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber natürlich ist es halt, du stehst vielleicht immer ein bisschen im Schatten.
Ja.
Naja, jedenfalls war es so, die Eltern trennen sich. Und das hatte zur Folge, dass die Lebenssituation deutlich prekärer wurde. Der Vater Daniel Jarrett hat sich einfach vom Acker gemacht und 10 Jahre auch nicht mit der Familie geredet. Hat wohl noch ein bisschen Geld bezahlt, so, aber es war halt einfach nicht mehr so viel Kohle da. Die mussten sich verkleinern. Oh, hup, hup.
Ja.
Das ist ein Auto da.
Ja. So ist es im Class.
Und deswegen mussten sie sich verkleinern, hingen viel enger aufeinander zusammen. Und Keith Jarrett hat diesen Trennungsschmerz, den er zu verarbeiten versuchte, immer im Klavier ausgelebt und wollte sich halt konzentrieren auf die Musik. Und was dann halt natürlich einfach, was machst du denn jetzt?
Ich habe das Fenster zugemacht. Nicht, dass das wieder so ein Desaster wird wie Dresden 45, also Folge 45. In Dresden, als das Fenster auf war. Und ich diese Nebengeräusche hatte. Genau, deswegen habe ich jetzt mal das geschlossen. Es wird jetzt ein Nebengeräusch geben, mein abgekatertes Getränk. Bitte lass dich nicht stören, konzentrieren.
Ja. Also du machst wirklich viel Lärm. Ja, es ist wirklich schwer, diesen Vortrag durchzuziehen. Jetzt kommt noch irgendwie eine Afri-Cola mit aufgemacht. Und es ist auch die richtige Zeit dafür. Ja. Wir haben 9.51 Uhr, muss die Afri-Cola geöffnet werden. Ja. Also, Vier Brüder, ja, die um Keith Jarrett herumtoben, während er versucht, sich in ein Stück zu vertiefen, um dem traurigen und prekären Alltag zu entfliehen und dieser Situation der zerbrochenen Familie, um das zu verarbeiten. Und dabei entsteht natürlich wahnsinnig viel Lärm, während er versucht, sich zu konzentrieren. Und das erinnert ihn, diese Situation auf der Bühne, wo, wenn er sich halt so wahnsinnig darüber aufregt, dass die Leute zu laut sind, und so erinnert ihn halt einfach immer wieder an diese schmerzhafte Zeit, in der er versucht hat, durch persönliche Weiterentwicklung der bedrückenden Situation zu entfliehen, ihm es aber durch den begrenzten Wohnraum nicht ermöglicht wurde. Und das ist so der Erklärungsversuch, warum er so wahnsinnig allergisch wird. Das ist dieses Kindheitstrauma. Ach Gott.
Das ist ja wirklich...
Findest du nicht richtig,
doch,
oder was?
Finde ich total okay, aber das ist ja, wie sagt man, Salonpsychologie vom Feinsten. Sag ich mal. Es ist alles immer Trauma. Ja gut. Aber die Story finde ich trotzdem gut.
Ja, irgendwo muss das ja herkommen.
Natürlich. Und oder? Das kommt natürlich wie immer von den Eltern.
Ja, also ich meine, ist ja so. Also alles, was bei uns schiefgelaufen ist, hängen wir denen ja auch
natürlich.
An.
Natürlich. Zu Recht.
Ja, ja. Ich finde es okay. Also es ist ja für viele Leute auch nicht ganz leicht, wenn so Trennungen dann, vor allem wenn dann die Lebenssituation sich deutlich schwieriger gestaltet und alles. Vorher hatten sie genug Raum und so und dann wurde es halt alles kleiner und es wurde alles prekärer und so. Und dann, das erinnert ihn halt immer wieder an diesen Schmerz des Verlustes.
Ja, wie gesagt, ich finde das so ein bisschen so eine merkwürdige Externalisierung von so Arschlöchern, die in der ersten Reihe einfach husten, anstatt zu sagen, ja, vielleicht höre ich einfach mal auf zu husten. Da sitzt gerade Keith Jarrett und will Klavierspielen in Ruhe.
Ja, so sieht er das ja auch.
Und sich dann zu sagen, nein, nein, er meint gar nicht mich. Es geht um seinen Vater. Das klingt für mich nach einer billigen Ausrede. Man hat gefälligst die Schnauze zu halten, wenn Keith Jarrett da am Klavier sitzt. Ja. Und ich finde das frech, hier irgendwie die eigene Schuld, das eigene Vergehen, die Störung des Meisters externalisieren zu wollen mit so einer billigen Küchenpsychologie. Die Leute haben die Schnauze zu halten.
Ich versuche ihn halt zu verstehen. Also ich bin natürlich auf deiner Seite. Ich finde auch, dass man wirklich einfach Ruhe...
Das Ruhe kann.
Bitte Ruhe, wenn Keith Jarrett spielt. Er wird bitte kein... Und das mit den Fotografen, das habe ich sowieso nie verstanden. Das ist ja bis heute so, dass du Klavier spielst auf Konzerten. Und es gibt immer noch Fotografen, die irgendwie so eine Kamera haben, die Klick macht.
Das ist einfach die Pest.
Einfach so aus nostalgischen Gründen, was gar nicht nötig wäre. So, und das macht man ja auch manchmal so klick, 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 klick. Das ist überhaupt nicht mehr nötig. So, selbst bei Spielreflex oder was weiß ich, du brauchst dieses Klick nicht mehr. Das wird einfach nur gemacht, aus so nostalgischen Gründen da eingebaut. So. Und das ist wirklich Horror, dass dann auch Leute, die dann halt Musik fotografieren, vor allem Musik, wo es aufs Zuhören ankommt, sich auf diese Fotoapparate verlassen. So, also das ist doch merkwürdig. Da bin ich also total bei Keith Jarrett.
Ja.
Ich kann das schon auch verstehen, dass man sich darüber aufregt. Klar.
Ja.
Andererseits sollte man sich natürlich auch freuen über schöne Bilder, die entstehen. Live-Fotos sind ja immer wichtig, gerade heutzutage.
Oh ja, gut, aber das ist, ich finde, das ist auch völlig, also diese, Entschuldigung, das ist vielleicht die schlechte Laune des der morgendlichen Uhrzeit, aber das, ich finde auch...
Vielleicht solltet nicht so viel Afrikola trinken am Morgen, das scheint dir nicht zu bekommen.
Nee, aber Musikfotografie ist ja auch völlig aus dem Ruder geraten. Es hat ja auch gute Gründe, dass man zum Beispiel oft auch nach dem dritten Song einfach die Fotografierenden aus dem Graben rausschmeißt.
Ja, das steht oft in so Rider.
Richtig, drin, ne? Weil dann mal Ruhe im Karton ist.
Muss ich auch mal konzentrieren.
Ich habe auch das Gefühl, so Musikfotografie, das ist auch sowas... Das ist ja natürlich auch gerne mal so ein edles Hobby, was man sich zulegt. Weil man dann ja auch durch die Musikfotografie gerne mal auf Gästeliste kommt. Kennst du den Trick?
Ja, und man ist den Künstlern sehr nah und hat einen ähnlichen Lifestyle natürlich.
Genau, und man kann sich ja einfach auf eine Gästeliste reinzecken. Bekommst du nicht gerne mal so eine E-Mail? Oh, ich würde gern Fotos machen, kann ich auf dein Konzert kommen?
Ja.
Ja, siehst du?
Ja. Bekomme ich.
Siehst du, okay,
aber ich sehe das nicht so kritisch. Ja. Ich sehe das nicht so kritisch wie du. Ich freue mich natürlich über den Content, der dann produziert wird, den ich sofort raushauen kann. Und so. Es entstehen ja tolle Dinge.
Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall. Horny ist mit auf Tour. Wir haben gute Laune hier, gestern und vorgestern.
Ach, scheiße, stimmt. Jetzt habe ich hier gute Fotografie gelästert.
Gute Fotos gemacht.
Es gibt natürlich solche und solche. Es gibt natürlich Horny.
Doch, wir meinen natürlich nicht Horny.
Horny meinen wir nicht.
Der weiß, sich zu benehmen. Ja. Der weiß, wie man ordentlich leise Klick macht. Philipp, einer unserer absoluten
Lieblingshörer.
Ja, er empfiehlt ein großartiges Werk, John Benjamin, der Jazz Daredevil, mit der Einspielung I Can't Play Piano. Hast du es gehört?
Nein.
Das ist bei uns bei den DMs reingeslidet und dann habe ich das wahrscheinlich einfach übernommen und mich damit befasst.
Ja.
Ist zu empfehlen. Also es ist wirklich eine sehr ernstzunehmende Rhythmusgruppe, die da Jazz spielt und dann ein Pianist, der überhaupt gar nicht spielen kann und das erste Mal am Klavier sitzt. Und es entstehen da wirklich geniale Dinge. Also er meinte, er hätte noch nie ein Klavier berührt und über den Produktionsprozess dann Klavier gelernt. Echt eine Empfehlung. Teilweise wirklich klingt's genial und dann wieder natürlich total grottig. Aber es gibt so kurze Momente, wo du denkst so, wow, wie hat er das jetzt gemacht? Das ist ja das Schöne am Klavier. Klingt irgendwie immer gut. Ja,
ja. Ja. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Ist das Klavier überhaupt ein Instrument? Stellte sich neulich die Frage.
Nee, ist ein Möbelstück, oder?
Ein Möbelstück. Oder ist es eigentlich nur ein Instrument, was andere Instrumente nachmacht?
Wieso?
Ja, weil es ja eigentlich ja nur ein Tonhöhenanzeiger ist, wo man irgendwie so mit 10 Fingern so, Tonhöhen erzeugen kann. Aber man kann ja nichts machen mit dem Ton.
Ja, und du als Bassist meinst du jetzt wirklich irgendwie hier große Töne spucken zu dürfen?
Oh, ja, natürlich.
Da kommt doch immer nur so bumm, bumm, bumm raus.
Das ist eine infame Lüge. Die Gewerkschaft wird sich bei dir melden. Dann holen sie auch den Käse ab.
Ja, so macht geht das gut nicht weiter. Wusstest du, wo Keith Jarrett herkommt eigentlich?
Ja, irgendwo Neuengland.
Ja, Allentown. Und wer kommt auch aus Allentown?
Ich weiß nur, dass es ein Lied Allentown gibt von Billy Joel.
So ist es. Und Keith Jarrett hat wohl mal ein Konzert angenommen in Allentown, als er in Allentown gewohnt hat, als Gitarrist. Und Stan Getz war im Publikum und hat ihn dem Gig angeboten. Da können wir ja nur sagen, na zum Glück war er nicht auf die Idee gekommen, sich für diesen Gig als Saxophonist anwerben zu lassen.
Ja.
Nee, jedenfalls lehnte er ab. Es war ihm nicht, das war nicht seins. So. Und warum sollte er jetzt bei Stan Getz irgendwie Gitarre spielen? Diese Geschichte ist doch gelogen, oder? Das kann nicht wahr sein.
Ich weiß es nicht. Keith Jarrett hat aber angeblich ja auch Schlagzeug gespielt.
Ja.
Als Hausband eines Jazzclubs. Übrigens, es gibt jetzt eine Neuveröffentlichung, also was heißt Neuveröffentlichung? Manfred Eicher hat irgendwas aus seinen Archiven geholt. Trioaufnahmen von Keith Jarrett aus irgendeinem Club, wo er als Kind schon gespielt hat oder als junger Mann.
Ah, geil.
Mir ist da auch was jetzt reden wir schon wieder über Keith Jarrett, ne? Keith Jarrett hat ja wirklich in seinem musikalischen Leben im Prinzip nur mit 3 verschiedenen Schlagzeugern gespielt.
Ja, er hat sowieso mit relativ wenig Leuten eigentlich zusammengespielt im Vergleich jetzt zu einem Miles Davis. Also, er hatte nicht so einen Verschleiß.
Ja, überhaupt nicht. Ja. Kannst du dir das erklären?
Der war zufrieden mit sich, glaube ich. Der musste nicht die ganze Zeit neu rumprobieren. Der war dann auch eher so, hat so, glaube ich, die Erfüllung eher in der Weiterentwicklung der Musik als in der Bandbreite an Musikern gesucht. Ich meine, gibt's ja auch verschiedene Herangehensweisen, gerade bei Jazzmusikern. Es gibt ja wirklich oft diesen Typus, der mit wahnsinnig vielen Leuten spielen will, wahnsinnig viel ausprobieren möchte. Und Keith Jarrett hatte andere Interessen. Also, und wer war froh, als er dann Jack DeJohnette gefunden hat und dachte so, jetzt kann ich ein Leben lang mit dem spielen. Besser wird's nicht.
Ja, aber das ist ja wirklich interessant, ne? Das ist ja wirklich, er spielt mit Paul Motion und Jack DeJohnette und mit Charlie Haden und Gary Peacock und das seine ganze Karriere durch. Also auch von ganz früh bis immer wieder. Was ja aber für mich heißt, man scheint es ja doch aushalten zu können mit Keith.
Beziehungsweise nur sehr wenige Menschen scheinen es aushalten zu können mit Keith. Aber die dann halt sehr lange, ja. Also das kann man auch so sehen.
Ja, scheint er irgendwie zu laufen.
Scheint zu laufen, aber er gilt ja als irgendwie schwieriger Charakter.
Ja, vielleicht gilt er einfach nur als schwieriger Charakter bei so Nervensägen, die ihm irgendwie frech kommen mit Fotos. Das Köln-Konzert ist sein größter Erfolg oder mit diesem Kamerageklicke und diesem Anmaßen rumgehuste. Also ich bin irgendwie doch Team Jarrett.
Ja, natürlich. Wie immer.
Ich glaube irgendwie, diese ganzen Leute, die Keith Jarrett irgendwie als problematisch beschreiben, vielleicht fassen sie sich mal in die eigene Nase und hören mit diesem elenden Gehuste auf. Weil Manfred Eicher hat es ja auch lange ausgehalten.
Ja.
Mit Keith Jarrett.
Jetzt sind 75 Veröffentlichungen.
Ja, also guter Typ. Ich glaube, Keith Jarrett sehr umgänglich. Ich glaube, es ist alles gelogen.
Wahrscheinlich schon. Sweeter Boy.
Ja. Ich habe nochmal auch was rausgefunden, übrigens im Rahmen meiner ECM-Recherche. Nochmal Nachträge. Was Sprachliches. Und zwar sagte das Nick Bertsch in einem Interview. Weißt du eigentlich, was Groove heißt?
Die Frage geht an mich oder an den
wo Journalist? Wo dieser Ausdruck herkommt.
Nein.
An dich.
Nein, weiß ich nicht.
So, das war nämlich augenöffnend für mich. Ein Groove ist das englische Wort für eine Rille oder eine Furche. Also es gibt einen Groove auf dem Acker, so eine Ackerfurche. wo man den Flug durchzieht. Oder auch die Rille von einem, wie sagt man, das Profil von so einem Reifen.
Ja.
Das ist ein Groove.
Ja, und wo ist jetzt der Zusammenhang zu dem, also Groove steht doch auch irgendwie in so einem rhythmischen Zusammenhang. Und
ja,
so.
Was verstehst du denn unter Groove?
Eine besonders prägnante Form des Rhythmus, die einen packt oder so.
Ja, also wenn etwas groove, dann läuft es ja quasi. Dann hat es sich irgendwie verzahnt und dann groovt es so vor sich hin. Also dann ist der Rhythmus stabil.
Ja.
Und das ist ja total sinnvoll oder erschließt sich mir total, dass man sagt, okay, das verbinden wir mit diesem sprachlichen Bild von etwas, was so in einer Rille läuft.
Ja.
Weil der Groove, der läuft so in der Rille, in der Furche.
Ja.
So lang.
Ja. Da. Ja.
Okay.
Also ohne Widerstände und so, also einfach, einfach gleichmäßig. Einfach.
Ja. Ja. Es groovt. Ja, genau. Ja. Oder zum Beispiel auch die Nadel auf der Schallplatte, das ist auch die Groove, bezeichnet man wohl auch als die Schallplattenrille.
Ja. Als Groove?
Ja.
Wird das gesagt? Heißt es nicht Rilly oder so?
Rilla.
Rilla. Rilly.
Ja. Also ist okay, du bist gar nicht so begeistert
wie ich. Doch, finde ich gut. Das, toll. Gut.
Ich fand das ganz erhellend. Ja.
Macht irgendwie Sinn.
Weil das natürlich auch das Phänomen Groove ganz gut beschreibt, dass etwas so läuft.
Ja, sehr gut. Ja, ich bin eingeknickt. Also es werden jetzt Hits und Cover, wie von dir empfohlen, im Live-Set eingebaut. Ich wollte auch nochmal die Geschichte erzählen, dass ja tatsächlich in Barcelona, als ich da gespielt habe, ein Fan in den Backstage gelaufen ist, um seinen Unmut freien Lauf zu lassen, dass ich halt bestimmte Stücke nicht gespielt habe. S-Ballad und da hatte ich sogar Sweet Apocalypse weggelassen und so. Und wir hatten schon oft diese Diskussion, ne? Das gehören diese Stücke mir einfach? Darf ich darüber verfügen, ob ich sie spiele oder nicht? Oder ist es meine Verpflichtung? Und ich knick ein. Also ich kann wahrscheinlich nicht mehr ohne. Man muss das wohl einfach machen. Die Leute erwarten es. Er war wirklich so enttäuscht. Es tat mir total leid. Ich habe ihm dann später aber, hat ihn nicht davon abgehalten, irgendwie 4 Platten am Merch-Table zu kaufen. Und ich habe ihm dann noch zusätzlich eine Tasche gegeben, da war er wieder ganz nett. Aber trotzdem, er war da sehr enttäuscht und ich möchte diese Enttäuschung nicht. Ich möchte, dass die Leute glücklich sind und dann auch S-Ballet hören. So, deswegen machen wir jetzt eine heiße Version damit, hoffentlich. Also wir werden es ja gestern gespielt haben, wahrscheinlich. Aber wir müssen es noch proben.
S-Ballet, achso, als Band-Version.
Hä, natürlich, du spielst auch mit.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du kannst ja noch eine Solo-Zugabe spielen oder so.
Nö. Ich habe das alles auch schon im Chatverlauf in unserer Trio-Gruppe. Den scheinst du etwas stiefmütterlich zu behandeln.
Ja, aber das ist ja über eine Woche her, dass du das geschrieben hast.
Ja, es zählt immer noch.
Wir haben ja gestern schon gespielt. Ja. Ja, aber wenn ich so auf dein Spotify gucke, dann sind da wirklich aber auch skurrile Nummern, die hier hochgeklickt sind, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja.
Zum Beispiel ein Song, der heißt Doug.
Duck, ja. Ist so ein,
wie die Ente.
Aus so einem Soundtrack.
Ja, keine Ahnung.
Ja, weiß nicht, wie der so nach oben gespielt wurde. Den fanden die Leute irgendwie gut. Aber ich habe den einfach nur einmal eingespielt für diesen Soundtrack. Dann wurde der veröffentlicht später. Und dann, ich weiß gar nicht, wie der geht.
Du weißt, ja,
ich könnte den jetzt nicht spielen.
Das ist aber auch so ein bisschen, ist natürlich ein bisschen ein Problem. Weil wenn ich jetzt hier so, da wird mir wirklich schwindelig, wenn ich mich da durchscrolle. Seit 10 Jahren veröffentlichst du als Lambert Musik. Mhm. Da sind wir auf jeden Fall im weiteren dreistelligen Bereich an veröffentlichten Liedern.
Ja.
Damit machst du dich natürlich, wie sagt man, sehr angreifbar für Psychopathen, die in Backstage laufen können und dich
mich zurechtweisen. Wie hätte Keith Jarrett in dem Moment reagiert?
Ihren Zorn über dich ergießen, weil sie selber schuld ein bisschen, ne?
Du meinst, wenn ich so viele Dinge raushaue, dann muss ich auch
eigentlich alles... Das ist natürlich.
Man hat aber keine Kontrolle über die Veröffentlichung, die man macht. Also das sagt ja jeder Künstler.
Wie?
Naja, ab dem Zeitpunkt, wo du es veröffentlichst, gehört das Stück ja dir nur noch zu einem kleinen Teil. Also ich meine jetzt nicht rechtlich, sondern ich meine emotional. Also der überwiegende Teil, vor allem wenn das dann viel gehört wird, also es bedeutet ja viel, viel mehr für viel, viel mehr andere Leute aufgrund der Masse und die Emotionen, die sozusagen bei so vielen anderen Menschen getriggert werden, als dass es in meinem Leben dann eine Rolle spielt. Also weißt du, was ich meine? Die Gesamtzeit an Bedeutung für andere ist ja viel, viel höher als die Gesamtzeit an Bedeutung für mich. So, deswegen ist die Verantwortung natürlich groß, aber vor allem gehört dir das nicht mehr alleine, sondern es bedeutet einfach für so viele Menschen dann ja irgendwie was. Das muss man, glaube ich, auch mit irgendwie sehen.
Was ich ja meine ist, je mehr du veröffentlichst, umso mehr läufst du natürlich Gefahr, da irgendein möglicherweise Psychopathen.
Also du meinst, man sollte im Leben eine Platte raushauen. So, die, und die muss ja, es in sich haben.
Man sollte weniger veröffentlichen, dann muss man auch nicht so viele Wünsche erfüllen beim Konzert.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einen absurden Tipp jetzt. Keine Ahnung. Ja. Man macht halt seinen Kram und haut's raus. So ist es halt einfach.
Du musst gar nichts. Ja. Vielleicht ist das auch so eine kleine Verweigerungshaltung gegen, wie heißt denn nun mal dieser Spotify-CEO, der gesagt hat, man soll am besten jeden Monat ein Album veröffentlichen.
Jede Woche eigentlich mehr. Eine Single.
Jede Woche, ja. Genau.
Wird auch gemacht von vielen, von mir nicht.
Ja. Naja, ich finde ja, ein sehr guter Weg, eine Setlist zu machen, ist einfach auf Spotify zu gehen oder auf YouTube und zu gucken, was am meisten geklickt. Und in der Reihenfolge wird
die Setlist also gemacht. Also das ist natürlich Quatsch. Man spielt natürlich die Stücke, die auch live am besten funktionieren. Und ich meine, man hat ja nach einer Weile so ein gewisses Gefühl darüber, wo auch irgendwie Emotionen freigesetzt werden, wenn man bestimmte Stücke live spielt. Das funktioniert nicht immer bei allen. Aber wenn du natürlich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, der Druck wird zu groß, wenn so viele Leute mir immer wieder schreiben, jetzt vor der Tour, kann ich mal bitte die Setlist sehen? So was.
Aber was, entschuldige bitte, das ist auch übergriffig. Ich würde da gar nicht drauf reagieren.
Ja, aber ich bin ja erstmal in so einer Dankbarkeitshaltung drin, dass ich denke, wow, die Leute interessieren sich für mich. Vielleicht kennst du das nicht so, aber das ist ja schon erstmal schön. Und dann sollte man das ja auch ernst nehmen. So, natürlich bin ich nicht dann verpflichtet, immer die ganzen Stücke zu spielen, die dann von einer einzelnen Person gefordert werden oder so. Aber wenn halt irgendwie innerhalb von 2-3 Wochen mehrfach es vorkommt, dass Leute mich darauf hinweisen, dass ich dieses Stück doch mal bitte einbauen sollte, weil das halt so viel für sie bedeutet, dann ist es ja auch arschig zu sagen, das ist mir scheißegal, das mache ich nicht, das ist alles mir. Also vor allem wundert es mich, dass du jetzt so argumentierst, weil du mal eine komplett gegenteilige Haltung vor ein paar Folgen eingenommen hast. Ja.
Es gibt aber zum Beispiel bei der Eisenbahn Stücke, die durchaus auch mal Singles waren, wo man dann irgendwie gemerkt hat, ja, irgendwie stimmt die Tonart nicht und das läuft nicht und das wurde dann nie wieder gespielt.
Obwohl es Hits sind im Internet.
Ja.
So ist es dann halt auch mal. Ja.
Aber ja, na gut. Wir haben jetzt zum Beispiel am Samstag ein Stück gespielt, was wir sonst sehr lange immer sehr stiefmütterlich behandelt haben.
Ja. Und? Haben die Leute gejubelt?
Ich weiß es nicht mehr, beziehungsweise noch nicht. Muss man vierdimensional
denken. Man befindet sich in so einem Zeitloch, ne?
Im Nexus, mitten.
Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, wie es jetzt in Bielefeld war vorgestern.
Ich auch nicht.
Ja. Aber stimmt, super. Tolle Stimmung.
Ich weiß nicht, also gerade die Neoklassik-Fans, die krawalligen, hooliganhaften Neoklassik-Fans, wenn du denen einmal den kleinen Finger gibst, dann weißt du, was nämlich die nächste Stufe ist?
Ja.
Alles schon durch. Grüße von der Bühne.
Ey Felix, ich muss dir Einhalt gebieten, weil du jetzt halt so sich darauf versteifst, in diese Richtung zu argumentieren.
Und dann,
ich muss da auch noch mal eine Story raushauen von dir.
Heiratsanträge.
Ja, ich muss da auch noch mal eine Story raushauen von dir, so.
Ja.
Weil ich weiß nicht, wie oft du mir in den Ohren lagst. Das bei meinem Live-Set ist doch mal ratsam wäre, wenn man sich so ein bisschen mehr über die Bühnengestaltung und übers Licht und so Gedanken machen würde und so. Und das ist ja immer eine Frage der Finanzierung und so. Und diesmal waren die Vorverkäufe irgendwie für diese Tour ganz gut. Also habe ich Horny angerufen und so, kann man uns da was überlegen? Er kümmert sich und so. Und habt ihr das noch neu erzählt? Und was kommt von dir als allererstes? Ich glaube nicht dran. Ich glaube, das braucht man nicht. So, nachdem du mir wirklich über Jahre gesagt hast, guck mal bei dem, da ist aber auch immer mit Licht irgendwie alles immer geil und so. Das ist bei dir ein Tourette, dass du immer so eine gegenteilige Gegenhaltung einnehmen musst über Dinge, wo du dir halt nach letzte Woche voll in den Ohren lagst und mit großer Inbrunst und Überzeugung versucht hast, deine Argumente an den Mann zu bringen. So. Das geht so nicht. Das geht jetzt bei dieser Diskussion auch nicht mit. Weißt du, es gibt wirklich, ich hab's auf Band. Es ist wirklich nur ein paar Folgen her, wo du dich dafür aussprichst, so von wegen, es ist deine Pflicht, die großen Hits zu spielen. Du musst erst Ballad spielen.
Auf gar keinen Fall.
Das ist echt ein Tourette-Syndrom. Du bist
frag den Thorsten Nagelschmidt, der würde mir beistehen. Ein Künstler ist unkopierbar.
Ja, liebe Grüße.
Niemals. Nein, ich finde das ja völlig richtig. Das ist hier ein diskursives Format, deswegen muss ich natürlich die Gegenposition einnehmen.
Ja.
Ich bin stolz auf dich, dass du dich durchgerungen hast. Du verstehst das auch falsch. Ich bin ja nicht dagegen, die größten Hits zu spielen. Mich nerven nur Leute, die einem im Internet schreiben, was man zu spielen hat.
Ja, okay.
Ich finde, das muss ja von mir selber kommen. Als Act. Ich muss ja sagen, ich liebe euch Publikum so sehr, dass ich euch As Ballad nicht vorenthalten kann.
Also das Stück ist super. Ich habe es jetzt noch ein paar Mal gespielt. Ich kann mir es gut vorstellen. Und vielleicht haben die Menschen einfach recht.
Ja.
Haben die einfach recht.
Ja. Trotzdem, ich finde das wirklich eine schreckliche Vorstellung. Was ist man bitte für ein degeneriertes Wesen, wenn man
mich jetzt auch noch beleidigt
und um die Setlist bittet im Vorfeld? Das finde ich so wahnsinnig übergriffig.
Ja, oder es drückt halt einfach nur aus, wie wahnsinnig wichtig es dieser Person ist, dass sie endlich mal As Ballet live hören möchte. Und sie möchte halt sicher gehen, dass das halt auch passiert. Ich meine, wir müssen uns daran langsam gewöhnt haben, dass wir derartige Nachricht bekommen. Also klar, kommen wir aus einer Zeit, wo der Künstler immer noch wahnsinnig weit weg war und man konnte überhaupt nicht mit dem reden. Wir wissen mittlerweile, dass das vorbei ist und dass man natürlich sich irgendwie kommunikativ gegenüber seinen Fans offen zeigt. Das ist eine Realität, mit der du dich einfach vielleicht auch mal auseinandersetzen solltest. Und es wirkt so ein bisschen so, als würdest du so boomerhaft den alten Zeiten hinterherweinen, wo das halt alles noch nicht ging. So. Aber wake up, das ist halt einfach jetzt so. Man redet halt jetzt miteinander. Ist halt nicht mehr so
wie. Aber ist der nächste Schritt, dass man seine Setlisten im Vorfeld postet?
Nee. Also, das wird gemacht. Ich habe das schon gesehen.
Während den Anfängen.
Es wird gemacht. Ich habe das schon mitbekommen.
Wirklich?
Auf Social Media. Ja.
Obwohl stimmt, in der Klassik ist das auch normal. Ja. Da steht ja im Programm auch hier erster Satz, zweiter Satz, Scherzo. Finale.
Es gibt ja auch immer, live gibt es ja auch immer den Typ Zuhörerin, der die dann zu einem kommt und sagt, kann ich die Setlist, die da auf der Bühne liegt, noch mitnehmen?
Ja, nachher, im Nachhinein. Ja.
Was ich aber auch immer nicht möchte, weil das ja für mich bedeutet, am nächsten Tag muss ich eine neue schreiben. Ja. Das ist vor Arbeit. Das ist Arbeit. Ja. Sich das dann wieder irgendwie alles neu und dann wieder, wo ist der Stift und so. Das sind so Dinge, die möchte man eigentlich vermeiden auf Tour. Ich habe ja kein Tourmanagement bisher.
Ja, keinen mobilen Drucker und kein Laminiergerät. Ja. Stell dir mal vor, laminierte, gedruckte Sets.
Ja klar, wollen die mitnehmen, ist ja klar.
Ich verstehe das jetzt, wird mir das klar. Du machst ja Neoklassik, das ist ja aber auch Klassik. Und in der Klassik hat man natürlich vorher das Programmheft.
Ja.
Da steht natürlich drin Allegro Molto, irgendwas. Ja. Hier,
ist auch klar, was gespielt wird, genau.
Ja, natürlich. Ja. Es war mir gar nicht so klar.
Sollte ich so argumentieren? Wenn ich so hochkulturell argumentiere, dann reiße ich bei dir natürlich alle Türen auf.
In der ich verstehe jetzt, wo das herkommt, warum Leute um die Zusendung der Setlist bitten.
Das sind Classic-Freaks.
Ja, okay. Also, Entschuldigung, die Verbindung habe ich gar nicht gemacht. Das war mir gar nicht klar.
Das stimmt ja auch nicht. Sind es ja oft einfach nicht.
Kennst du diese Seite Setlist FM?
Habe ich schon mal von gehört. Ja.
Finde ich sehr gut. Da kann man nämlich online Setlisten von anderen Leuten einsehen.
Genau, und da wird wohl auch recherchiert, was Bob Dylan zum Beispiel gerade auf der Playlist hat. Und dann danach wird eine Kaufentscheidung getroffen fürs Ticket. Also im Dylanismus, im Internationalen, ist das auf jeden Fall ein Ding.
Ja, krass, hier gibt es die höchste Eisenbahn, einen Account. Und wir haben am häufigsten den Song Easy performt.
Ach man, guck mal her.
Und am seltensten den, was? I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones Cover.
Habt ihr mal gespielt?
Ich weiß es nicht, kann mich nicht dran erinnern. Aber es steht hier. Toll. Gibt's auch ein Lambert-Profil?
Ja. Und?
Oder? Michelle Lambert. Ach,
gibt doch Adam Lambert, Miranda Lambert. Gibt's ja mehrere Lamberts, die.
Und Lambert, Lambert hier, 32. Und jetzt gibt's auch eine Statistik zu dir. Wo finde ich die? Es gibt hier deine Setlist. Irgendwas aus Montreal. Ja. Unknown, Live-Debüt.
Ah.
Ach, guck mal. So, guck mal, Leute, da könnt ihr euch dann alte Setlisten angucken und dann. Guck mal, da war ich doch letzte Woche Dienstag auch in der Kulturkirche Köln.
Stimmt, ich habe in Montreal eine Weltpremiere von Actually Good, dem Stück, gespielt. Ja, das meinen Sie. Da hatte ich wahrscheinlich noch keinen Titel dafür.
Hier, Lambert at Dynamo Festival. Setlist FM, ganz toll. Okay, aber jetzt ist das für mich alles aufgeklärt.
Ja.
Das sind einfach Klassik-Fans. Die wollen Programmheft.
Ja, klar.
So, hast du noch was? Ich habe sonst noch Fragen an dich.
Ich habe auch noch was, aber ich bin gespannt auf deine Fragen. Ich würde mich auch gerne mal zurücklehnen.
Das wird eher wieder so aus dem Bereich Brainstorming.
Okay. Soll ich dann erst oder was? Ich hätte noch was.
Ja, mach du mal.
Und zwar, weil wir neulich von dir gelernt haben, du warst auf der Vocal Session unterwegs und hast viele gut ausgebildete Sängerinnen begleitet. Und dir dann die Frage gestellt, wo kommen die eigentlich alle her? Genau, die sind natürlich von den Hochschulen. Ne? Der Jazz ist komplett durchakademisiert. Alle Musiker und Musikerinnen, die sich auf Sessions rumtreiben, haben natürlich irgendwo mal studiert. Und dann habe ich nochmal nachgelesen, wie das eigentlich losgegangen ist. Die Anfänge der Jazz-Akademisierung in Deutschland. Und das würde ich jetzt einfach mal vortragen.
einen kleinen Vortrag. Kleinen
Vortrag, ja. Die Geschichte ist Jazz in Deutschland, mal wieder. Das Buch von Wolfram Knauer, habe ich schon öfter hier draus vorgelesen, weil es einfach ein tolles Buch ist. Da musste ich leider jetzt zurückgeben, deswegen wird das wahrscheinlich in naher Zukunft nicht nochmal passieren, dass ich daraus zitiere, weil ich hatte es zu lange hier rumliegen und ich bin ja Kunde bei der öffentlichen Bücherhalle. Mhm. Play Yourself, Man heißt es. Die Geschichte ist Jazz in Deutschland, erschien bei Reklam.
Ich habe auch den Gag liegen lassen mit dem Setlisten-Clown, weil wir ja wirklich auf jedes Stück Papier angewiesen sind.
Wegen der Wahl?
Hat die Bundeswahlleiterin gesagt.
Das war ja Bullshit.
Okay, sorry. Aber das ist dann einfach nicht mehr so witzig, wenn es nicht wie aus der Pistole geschossen in dem Moment kommt.
Das lasse ich auf jeden Fall drin, den Gag. Ja. Also, zurück zu den Anfängen der deutschen Jazz-Akademisierung. Immer mehr Musiker gingen ja den Weg über eine formelle Ausbildung. Ab den späten 1970er Jahren vermehrt in den ersten genuinen Jazzstudiengängen an bundesdeutschen Hochschulen. In Westdeutschland besaß vor allem Köln eine Tradition der Jazzausbildung mit dem von Kurt Edelhagen 1968 eingeführten Jazzkurs an der Musikhochschule. Dessen Vorreiterrolle setzte sich 1979 mit der Berufung des Posaunisten Jiggs Wiggum zum ersten bundesdeutschen Professor für Jazz fort. So, und da wurde ich neulich im Interview gefragt für das Konzert in Köln, was ich jetzt spielen werde, von der lokalen Presse, welchen Bezug ich zu Köln hätte. Und dann fiel mir auch nichts anderes ein, als zu sagen, ja, das ist ja die große Tradition der Jazz-Akademisierung in Köln. Das ist für mich ja besonders wichtig. Ich hätte wahrscheinlich sowas sagen sollen, wie die Leute sind total nett und so. Aber, naja. Aber weil ich das halt gerade gelesen hatte, hatte ich das einfach nur zitiert und dachte, ich mache mal ein bisschen auf klug. Danach dachte ich, das ist irgendwie merkwürdig, wenn man mich so nach meinem Bezug zu Köln fragt. Und ich sage so, ja, ja, die Jazz-Akademisierung. Aber naja. 1981 gründete der Musikpädagoge Hermann Raue an der Musikhochschule Hamburg den Kontaktstudiengang Popularmusik, der Rock, Pop und Jazzmusik im Blickfeld hatte und aus dem 1985 der Jazzstudiengang und 1994 der Popkurs hervorging. Andere Hochschulen folgten dem Beispiel eines grundständigen Studiengangs, vor der Wende beispielsweise Hannover 1985, Stuttgart 1986, Bremen 1988 und Essen 1988. Die meisten dieser Abteilungen befassten sich ausdrücklich mit Jazz und Popularmusik. Den Schwerpunkt aber bildeten in der Regel die Instrumentaltechnik sowie die Improvisation. Mit der Berufung erster Jazzprofessoren nahm der Jazz eine weitere Hürde der gesellschaftlichen Anerkennung. Zugleich strömten spätestens ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die ersten Absolventen in die Szene. Musiker, die exzellent ausgebildet waren und eine klare Vorstellung davon hatten, was sie künstlerisch entwickeln wollten, ohne sich immer des recht kleinen Jazzmarktes bewusst zu sein. Das ist ja ein Phänomen, was wir vielleicht auch noch so ein bisschen kennen, als wir unser Jazzstudium abschlossen. Oder was auf jeden Fall viele teilen, dass sie das Gefühl hatten, Mensch, also die Welt, die einem dort vorgegaukelt wird oder die einem dort verkauft wird, hat relativ wenig zu tun mit der, in die man dann entlassen wird. Also so ein bisschen die Frage, welche Welt verkauft uns eigentlich die Hochschule? Da geht von mir aus auch die Kritik an die Lehrenden raus, die oftmals ein nicht unbedingt zeitgenössisches Bild eines berufstätigen Jazzmusikers vermitteln, sondern so tun, als wäre ihr Leben ähnlich strukturiert wie das von Miles Davis in den 50ern und 60er Jahren. Das ist so ein bisschen realitätsfern manchmal. Und das müssen Studierende nach ihrem Studiengang manchmal auf die harte Art und Weise lernen. Die meisten Lehrenden mussten sich ihr Unterrichtskonzept selbst zurechtlegen. Die von Joe Vieira ab den frühen 1970er Jahren bei der Wiener Universaledition herausgegebenen Instrumentalschulen taugten nur bedingt fürs Studium. Das Lehrkonzept war oft ein ungemein persönliches, nach dem Muster dem Meister auf die Hände schauen. Ich würde sagen, da hat sich auch über die Jahre, also bis ich studiert hatte, auch nicht so viel verändert. Die Einbettung der Jazzstudiengänge ins Hochschulleben funktionierte mal besser, mal schlechter. Zu stark waren nach wie vor die Vorbehalte der Kolleginnen aus dem klassischen Bereich gegenüber der Improvisation oder einem Ansatz, der ihren Schülern die vermeintlich richtige Technik verderben könnte. Die ersten Jazzprofessoren hatten meist genügend mit der Absicherung ihres neuen Studiengangs zu tun, um gleichzeitig auf die Vernetzung im Gesamtkollegium zu achten. Man bot vereinzelt Improvisation für klassische Musiker an, eine gegenseitige Befruchtung der Genres allerdings blieb meist aus. Das sollte sich erst im neuen Jahrtausend ändern, mit neuen Lehrenden, die ihre Jazzausbildung selbst an einer Hochschule erhalten hatten und mit einer neuen Generation von Studierenden, auf die das Lagerdenken in der Musik zu Recht wie ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert wirkte. Also so eine Boomer-Haltung, meinte er, in der Jazz-Edukation wird ab dem neuen Jahrtausend so ein bisschen abgelöst dadurch, dass die Leute, die einen unterrichten, selber auch solche Studiengänge durchlaufen haben. Was ich dann auch danach gelesen habe, ist, dass es schon in den 80er Jahren Deals gab, also wenn man so die ersten Plattenverträge mit so kleinen Jazz-Labels machten, die einen verpflichteten, ein bestimmtes Kontingent an Alben abzukaufen. Hast du das auch noch miterlebt eigentlich? Ich kenne das nämlich auch noch.
Also es kommt mir nicht unbekannt vor.
Dass du so einen Plattenvertrag unterschrieben hast und dann gleich aber dich verpflichtet hast, so und so viel Geld auszugeben, um die Platten, die du rausbringst, auch zu einem bestimmten Kontingent selber abzukaufen und dann halt live zu verkaufen. Ich meine, man macht das ja zu einem gewissen Teil eh, aber dass das halt so vertraglich geregelt ist, das kenne ich auch noch aus diesen Jazz-Deals.
Ja, klar. So würde man es ja auch machen, wenn man selber veröffentlicht, ne? Dann.
Ja, es ist nur so ein bisschen ein merkwürdiges Zeichen derjenigen, die dich halt unter Vertrag nehmen, wenn sie dir sagen so, ja, also wir können das hier gerne rausbringen, aber die Absicherung wollen wir von dir haben. Also das ist eigentlich nicht die Idee des gleichberechtigten Partners. Also man versucht ja eigentlich einen Markt zu finden und nicht zu sagen so, hier, du zahlst für alle Kosten. Ja.
So. Es ist natürlich auf die andere Art und Weise auch wieder erschreckend ehrlich, wenn man sagen kann, ich kann hier was rausbringen, aber wir werden nicht besonders viel verkaufen von deiner CD, deswegen nimmst du mir jetzt bitte 500 Stück ab, die du dann beim Konzert verkaufst.
Ja.
Aber ja, das ist mir auch nicht unbekannt. Erzähl doch nochmal ein bisschen, da hast du gerade so ein bisschen im Vorlesen drüber geredet, diese Vorstellung, was meinst du damit? Kannst du das mal beschreiben, dieses Realitätsferne?
Also das war in Amsterdam, glaube ich, das hatte eine spezielle Qualität, weil da gibt es so eine Grundhaltung unter den Lehrenden, dass Amsterdam eigentlich so eine Art New York Europas ist. So. Und auch das sagen auch amerikanische Studenten, die da zum Austausch rübergekommen sind, diese Versteifung auf den Bebop ist da nochmal extrem viel höher als in amerikanischen Studiengängen. So, also es ist auch so ein traditionalistischer Ansatz. Und irgendwie ist das so die Begründung so, ja, dass hier halt quasi die Tradition bestmöglich in Europa gepflegt wird und eigentlich so ein Leben vorherrscht wie im New York der 50er Jahre, aber trotzdem mit wahnsinnig viel Fördergeldern eigentlich finanziert. So. Also es wurde immer gesagt, also man muss darauf vorbereitet werden, dass man halt ungeprobt ins Studio geht und dann halt da im Studio die Sheets erhält und so, dass das halt so eine Realität ist, die es vielleicht irgendwo mal geben mag, aber es wurde so getan, als wäre das so der Standard, dass so Musik gemacht wird und dann kriegst du irgendwann den Anruf, you get the call, dann musst du halt vorbereitet sein und so. Und das ist halt irgendwie so ähnliche Narrative, wie wir sie aus so halt Biografien von unseren Jazzhelden oder Autobiografien von unseren Jazzhelden irgendwie kennen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Realität ist eine andere. Hast du das nicht gehabt? War das denn anders in Hamburg?
Ja, ich frage mich das so ein bisschen, weil so wie du das beschreibst und auch was du da vorgelesen hast, so ein bisschen so wäre, als würden die Dozenten an so Lehreinrichtungen irgendwie in so einer Fantasiewelt leben und den Studenten irgendwas vorgaukeln.
Also das haben auch tatsächlich viele meiner Mitstudenten so wahrgenommen, genau wie du es jetzt ausgedrückt hast. Ja, als
was vorgaukeln
ist vielleicht die falsche Vokabel, aber man hat durch diesen Eindruck, den man, dadurch, dass man ja auch so abgeschottet ist in so einem Jazzstudium, also oft ist man ja gar nicht so richtig in der Situation, wahnsinnig viele Konzerte zu spielen, sondern du bist eigentlich mit deinem Studium beschäftigt und bist in so einer eigenen Welt. Und das, was du von außen irgendwie mitbekommst, bekommst du oft so über die Lehrer oder über das, was die halt dir vermitteln. Mhm. Genau, das haben sehr viele meiner Mitstudenten so das Gefühl gehabt, das ist nicht unbedingt die beste Vorbereitung auf die Welt, wie man sie dann draußen kennenlernt, so wenn man fertig ist mit dem Studium.
Ja, ja, also das betrifft aber nicht nur den Jazz-Bereich, sondern genau, ich habe ja auch Popkurs gemacht und war mal hier an der Hamburg School of Music. Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum. Und da ging es mir aber sowieso so, dass ich von all meinen Dozenten irgendwie dachte, die sind absolute Superprofis.
Ja.
Und vor allen Dingen, also wofür ich recht lange gebraucht habe, war rauszufinden, dass Leute, die so eigene Musik machen oder eigene Projekte haben, gar nicht von diesen Projekten leben.
Ja.
Ist natürlich eine absolute Binse, wie man so schön sagt. Aber ich habe wirklich.
Die leben von ihrem Lehrjob.
Von ihrem Lehrjob oder von irgendwelchen anderen Nebentätigkeiten oder so. Aber ich habe eigentlich lustigerweise früher wirklich ganz oft gedacht, wenn Leute eine Band hatten und Profimusiker waren, dann leben die von dieser Band.
Ja.
Ich habe einfach bestimmte Zusammenhänge auch gar nicht verstanden mit 19 Jahren oder so, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe dann wahrscheinlich wirklich auch bei irgendeinem Jazzprofessor gedacht, wenn der ein Trio hatte, dass er mit seinem Klaviertrio seinen Lebensunterhalt bestreitet. Durch Jazzclub-Konzerte.
Genau. Und dieser Eindruck wird in Holland einfach dadurch nochmal verstärkt, dass du ja wirklich die Möglichkeit hast, als niederländischer Jazzpianist auch wirklich viel zu spielen, weil es ja in jeder Kleinstadt in Holland einen Jazzclub gibt. Also du kannst wirklich Jazztouren durch die Niederlande veranstalten. Und wie gesagt, das ist alles mit damals noch viel mehr Fördermöglichkeiten auch alles umsetzbar. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Leute, die dich unterrichten, aus gutem Grunde dich unterrichten, weil es halt einfach auch, selbst wenn das möglich war für die, dann mal so eine Tour zu organisieren innerhalb der Niederlande, das natürlich nicht gereicht hat. Also sonst natürlich Überzeugungstäter, die auch gerne unbedingt unterrichten wollen. Aber ich glaube, in erster Linie mussten sie.
Ja, das möchte ich jetzt wirklich niemand unterstellen, weil ich glaube, so die Sicherheit und Regelmäßigkeit und Struktur, die dir so einen Lehrjob an einer Hochschule bietet, ist ja eigentlich gesagt, finde ich sehr attraktiv.
Ja, ja, es gab nur wirklich wenige, auch von meinen Dozenten, die du dann über irgendwelchen international tourenden Bands irgendwie mitbekommen hast. Also der Schlagzeuger Martijn Fink hat bei Till Brönner gespielt oder so. Das hast du dann irgendwie mitbekommen. So, aber sonst war das alles so ein bisschen in sich gekehrt innerhalb dieser Förderstrukturen und so. Und dann funktioniert es wahrscheinlich so ganz gut. Aber genau, ich habe dann irgendwann so gemerkt, nee, das sind gar keine Stars. So, und wahrscheinlich sind es keine Stars, gerade weil sie diesen Job haben. Oder wenn sie Stars wären, würden sie hier nicht unterrichten, würde ich mal tippen. So. Aber du meinst, das sollte man nicht so kritisch sehen, weil es gibt ja schon auch viele Jazzstars, die natürlich auch irgendwo unterrichten. Das stimmt schon auch. So. Aber genau, ich habe das dann irgendwann so ein bisschen hinterfragt, ob das eigentlich... Und trotzdem wird dieses Bild gerne natürlich von denen so aufrechterhalten. Also es werden diese Stories rausgehauen, es werden die ganze Zeit gesagt, mit wem sie alles schon gespielt haben und. Also dieses Bild muss gegenüber den Schülern aufrechterhalten werden, dass die Dozenten wahnsinnig am Start sind. Ehrlich gesagt, auf eine etwas andere Art habe ich das auch so Gefühl gehabt beim Popkurs, als ich den damals gemacht habe. Mittlerweile hat sich das total verändert, glaube ich. Also weil es gibt ja, auf jeden Fall gibt es nicht mehr die gleichen Lehrer wie damals. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es wird auch dort eine Welt dir verkauft, die nichts mit der Realität zu tun hat. Auch so sehr so Mucker, Job-orientiert und das ist so halt ne, so irgendwie diese, als wäre diese Studio-Mucker-Welt so eine richtige Karriereoption für ganz viele Leute und dann kommt irgendwie Kurt Kress und erzählt von Lindenberg und.
Also, ja, das ist auch total richtig. Also ich frage mich so, also ich möchte so ein bisschen mal, wenn wir darüber reden, mich fragen, ist es wirklich die Aufgabe der Dozenten oder irgendwie der älteren Musiker, den Jüngeren, da so ein ganz genaues Bild zu zeichnen, wie es eigentlich ist? Oder ist das auch ein bisschen die Dusseligkeit der jungen Leute? Ich frage mich halt bei mir selber auch, wollte ich da auch irgendwie dran glauben?
Ja, das ist also
ein Punkt. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt irgendwie meinen Basslehrer an der School, schöne Grüße. Er war damals, glaube ich, auch jünger als ich heute und war da Dozent und hat auch coole Jobs gemacht und Gigs und auch alles mögliche, super Sachen gespielt, aber hatte auch zu der Zeit in so einer Nightclub-Band auf dem Kiez gespielt, die da halt jeden Abend so eine Hausband. Ja. Und der hat da überhaupt kein Geheimnis draus gemacht. Das heißt, eigentlich war mir ja völlig klar, dass auch Profimusiker sich irgendwie querfinanzieren, aber trotzdem war ich, glaube ich, so naiv, dass ich von vielen so älteren Musikern, die da irgendwie rumliefen, das Gefühl hatte, ach, die leben bestimmt davon. Also ich frage mich gerade nur, ist das wirklich die Schuld der Dozenten oder ist das auch so ein bisschen die Schuld der Studenten, sich da irgendwie falsche Vorstellungen zu machen?
Ja, ist ein valider Punkt, wobei, ich meine, du kannst jetzt einen jungen Dozenten natürlich nicht für seine Unwissenheit verantwortlich machen. Oder nee, jungen Studenten blamen für ihre Unwissenheit.
Ja, ja, ja,
das ist ja,
ja
schon die Aufgabe einer Lehrinstitution, eigentlich darauf vorzubereiten, was das eigentlich bedeutet, als Musiker letztlich
sich selbst zu machen. Ich kann ja nur als Dozent auch nicht in die Köpfe meiner Studenten reingucken, was sie sich für Vorstellungen machen.
Ja.
Frage ich mich nur gerade. Es ist aber natürlich auch so, dass Musikschulen, und das ist natürlich im deutschen Raum, wo wir viele staatliche Schulen haben, nochmal ein bisschen was anderes, aber auch die, also in Deutschland ist ja so ein Sonderland, weil bei uns sind quasi die guten Schulen die staatlichen, in anderen Ländern sind ja die guten Schulen die privaten.
Ja.
Und natürlich, was weiß ich, das Berklee College of Music verkauft ja auch Träume.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, was darauf basiert, Leute an die Hochschule zu bekommen, weil sie natürlich ein Stück weit auch den Traum verkaufen, Star zu werden.
Ja, also du meinst, ein Stück weit muss man halt auch ein bestimmtes Bild von dieser Jazzwelt verkaufen, um überhaupt Nachwuchs
Ja, vielleicht
schaffen ich zu will können, gar
nicht, ich möchte auch...
Wobei daran hapert es ja nicht, auch,
es gibt ja genügend. Nein, ich möchte auch niemand unterstellen, dass er da irgendwas extra macht. Aber ich fand das interessant mit dem Popkurs, weil ich hier mit Kurt Kress und so weiter, genau, weil die alten Chefs Peter Weihe und Anselm Kluge, also gerade Peter Weihe hat auch auf 1 Million Popplatten gespielt. Trotzdem war mein Bild von Peter und Anselm, als ich Popkurs machte, war es wirklich so, dass ich dachte, okay, das sind die allerkrassesten Studio-Cracks auf der ganzen Welt und die haben wirklich alles gespielt und die können auch alles spielen. Ja. Was also in allen Ehren wahrscheinlich nicht stimmt.
Ja.
Die haben auch nicht irgendwie alles gemacht, aber ich hatte auch eine völlig überhöhte Vorstellung dieser Leute.
Ja.
Muss ich auch ehrlich zugeben.
Und ich glaube schon, dass das ein bisschen gewollt ist. Ich habe auch schon das Gefühl, es gab bei uns in den Jahrgängen ja auch so totale Überflieger. Und das Verhältnis von den Lehrenden zu diesen Überfliegern war schon so, natürlich irgendwie wollten die sich auch mit denen gut stellen, weil wer weiß, vielleicht werden es ja the next big thing. Aber es gab schon so eine Angst, die da mitschwang, so von wegen, die könnten es ja irgendwie besser hinbekommen als sie selber. Und ja, dieses Konkurrenzgebaren zwischen Schülern und Lehrenden, so das war schon da. Und das hat, glaube ich, auch eher dazu geführt, dass die Lehrer sich selber so ein bisschen in der Verpflichtung gesehen haben, sich auf so einen Scheffel zu stellen, in so eine Position zu beschreiben, die darstellt, dass sie eigentlich über all den Dingen stehen, damit auch diese Überflieger letztlich an ihnen nicht vorbeikommen. So. Also das ist, würde ich schon sagen, so, dass das irgendwie für die Lehrenden an Hochschulen schon so ein Problem ist, dass sie zum einen natürlich, sind sie bestimmt daran interessiert, auch den Nachwuchs zu fördern und zu unterrichten im besten Sinne, aber zum anderen bilden sie natürlich auch ihre eigene Konkurrenz aus.
Stimmt, aber da kann ich mich immer, ehrlich gesagt, auch nicht von frei machen. Wie geht dir das da? Ich habe auch schon, also wir sind jetzt ja mittlerweile doch in einem Lebensalter angekommen, wo es teilweise auch durchaus Leute geben kann, die 10 Jahre jünger sind als man selber, aber deutlich besser spielen können als man selber.
Ja, aber bei mir ist ja immer easy, weil die haben halt nicht so viel Style.
Ja, nee, aber sag mal ehrlich, macht das nix?
Dass Leute besser spielen können als man selber.
Naja,
aber das ist doch immer schon so gewesen.
Also warte, ich hatte das seit,
ja,
ich habe, weil
ja,
ich hatte nee, einen,
jetzt,
einen
warte Schüler.
Mal, stopp, bevor du jetzt einen Pointshot machst. Es geht, wenn du 20 bist, ist ja völlig klar, dass es Leute gibt, die besser spielen können als du. Aber ich möchte auf diesen Punkt die eigene Konkurrenz ausbilden hinaus.
Ja.
Und ich frage mich so ein bisschen, ob das vielleicht auch natürlich als Dozent, dass das nochmal eine andere Emotion frei lässt, wenn du natürlich, was weiß ich, der 60-jährige Jazzklavierdozent bist und da irgendwelche 25-Jährigen sitzen lässt, die vielleicht dann irgendwie plötzlich besser spielen können als man selber. Ist ja nochmal was anderes, als wenn du im selben Alter bist und denkst, oh, da geht noch was.
Naja, aber dafür spricht ja dann doch, dass man eben doch nicht so fein ist oder so in peace mit seiner selbst, wenn man einfach nur diesen Lehrjob hat. Wenn man damit quasi ein gutes Verhältnis zu dieser Berufssituation hätte, dann würde man ja sagen, ist mir auch egal, ist doch super, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Wenn da irgendwie Leute jetzt ankommen, die Dinge besser können als ich selber. So. Aber... Ja. Genau, also es bestätigt ja so ein bisschen die These, dass es da eine Problematik gibt und dass es dann letztlich doch keines so großen Stars sind, die halt dort unterrichten und die sich auch selber eben, die oft nicht ganz im Einklang mit ihrer jeweiligen Position sind. Man könnte ja auch sagen, so ja, sind sie halt nicht, aber sind gute Dozenten. So, es wird auch solche geben, so ich will jetzt nicht über alle lästern. So, ne? Also, naja, du willst jetzt wissen, wie ich dazu stehe, wenn jetzt jüngere Leute besser spielen können als ich. Aber
nee, also, ich will nur, ich probiere so ein bisschen Gnade vor diesen älteren Leuten zu haben, die da Dozenten sind. Ich frage mich so ein bisschen Henne-Ei, es scheint ja irgendwie so ein Konflikt zu sein, dass die Studierenden das Gefühl haben, die Dozenten machen sich cooler, als sie sind.
Ja.
Und die Dozenten möglicherweise sich nicht so sicher sind, wie sie sich den Schülern präsentieren wollen oder ob sie, das war ja die Eingangsfrage, ob die Dozenten irgendwie in der Pflicht sind, jungen Leuten so ein ganz realistisches Bild vom Musik- oder Musikgeschäft oder der Jazz- und Pop-Szene. Zumal darauf will ich hinaus. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, wie da so die unterschiedlichen Wahrnehmungen sind. Und deswegen auch diese generationelle Frage, wie das wohl ist als älterer Dozent.
Also ich würde jetzt mal sagen, ich kann mich, glaube ich, immer noch ganz gut hereinversetzen in einen Musiker,
Down
mit den Kids. Ich meine das nicht, aber in einen Musikertypus, der nicht sonderlich erfolgreich ist. So, das kriege ich irgendwie noch hin, so, und der irgendwie denkt, der hätte doch irgendwie mehr verdient oder müsste doch irgendwie mehr oder so, ne? Also das ist so eine Position, die ich noch irgendwie nachvollziehen kann, wenn das so...
Was meinst du, was?
Jetzt, also ich möchte mich jetzt reinversetzen,
ich möchte mich jetzt reinversetzen in
einen Dozenten, ja, und ich möchte mich jetzt reinversetzen in einen Dozenten, der das Gefühl hat, mit seinem eigenen musikalischen Output hat es nicht so richtig geklappt und das ist jetzt sozusagen der Weg, der die Sicherung mir bietet, die Absicherung. Ich würde sagen, ich kann mich schon reinversetzen in so einen Typen, weil ich auch über lange Jahre wirklich für die Musik, die ich gemacht habe, wenig Zuspruch bekommen habe. So, wenn ich jetzt diesen Job bekommen hätte, ich glaube ja, ich hätte auch ein Problem mit jüngeren Leuten, denen das alles wahnsinnig leicht fällt und die vielleicht schnell irgendwie ihre Musik auch besser vermarktet bekommen als ich und so. Und ich glaube, ich wäre da auch frustriert. Doch, glaube ich schon. Es ist bei mir ein bisschen anders gelaufen. Ich habe diesen Job nicht und ich kann irgendwie jetzt von meiner Musik leben. Aber ich würde schon sagen, ja, das ist ein Spannungsverhältnis, was ich irgendwie nachvollziehen kann. So, weil du ja eben meintest, wie stehe ich dazu? Ich kann das natürlich nicht ganz beurteilen aus so einer Situation raus, so, ja, ich spiele jetzt meine Musik und kommen Leute zu meinen Konzerten, so. Aber ich glaube, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich weiß, wie es ist, dass man das nicht hat und ich weiß auch noch, welche Gefühle man halt damals hat, so anderen Leuten gegenüber und vor allem jüngeren Leuten, die irgendwie Dinge hinbekommen, die man selber nicht hinbekommen hat. So. Und ich, natürlich glaube ich, dass es ein Problem ist, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Schülern und Dozenten ist, ja, glaube ich schon.
Ja. Ich merke das aber auch und da kommen wir auch vielleicht sogar noch in mein anderes Thema, was ich noch mitgebracht hatte. Ich merke nämlich auch jetzt, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich im Sommer immer gern Olympia geguckt habe. Ja. Und ich merke, ich komme jetzt in ein Lebensalter, wo ich mich dann eher mit den Trainern identifiziere als mit den Athleten.
Ja. Du bist für mich auch, du bist für mich auch so ein Thomas Schaaf des deutschen Jazz.
Ja, ich habe auch so ein Thomas Schaaf Lebensgefühl mittlerweile. Ich denke dann, wenn ich dann Rugby gucke und dann kommt der Trainer aufs Feld gelaufen, dann denke ich manchmal mehr, ach cool, das muss ja voll cool sein, Rugby-Trainer zu sein und nicht, das muss ja voll cool sein, Rugby-Spieler zu sein.
Stimmt.
Geht dir das nicht
so? Doch, doch. Also es gab ja irgendwann den Moment, dass man so Fußball guckt und denkt so, oh, krass, okay, ja, jetzt langsam, so jetzt langsam echt zu spät, das schaffe ich nicht mehr.
Ich kann jetzt nicht mehr Fußballprofi werden. Ja. Ja, ich finde, das ist ein gutes Thema, was ich da irgendwie so assoziativ rankoppel an das, was du da über die Geschichte der Jazz-Ausbildung
und also, jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, unsere Jazz-Ausbildung liegt wirklich einige Jahre zurück und da hat sich bestimmt einiges getan, deswegen freuen wir uns über Rückmeldungen. Erzählt doch mal, wie ihr das so seht und wie das heutzutage so ist. Wir nehmen das alles gerne mit auf, denn darum geht's eigentlich auch in diesem Podcast. Gerade zu diesem Thema finden wir hochinteressant. Wir wissen, dass unsere Perspektive da nicht unbedingt die aktuelle ist. Das ist uns schon klar. Und wir wären sehr froh, wenn wir da Perspektiven hören, die vielleicht so ein bisschen neuer up-to-date sind.
Ja. Ich möchte dir noch was präsentieren. Auch Frage, auch an, finde ich ganz interessant, kennst du das? Ich lebe jetzt sehr in der Zukunft.
Ja.
Ich bin hier ja im Hotel und ich habe meine Tür... Die habe ich mit meinem Handy aufgesperrt.
Ja,
ne? Ja, ich habe hier, guck mal, das, also Achtung, hier Podcasten vom Feinsten. Hier kannst du sehen, siehst du das auf meinem Telefon? Hier kann ich so einen Riegel nach links ziehen. Ja. Dann öffnet sich meine Hotelzimmertür. Hatte ich noch nie.
Nee, finde ich super weird.
So, aber andere Frage. Wusstest du, dass es mittlerweile Tour-Apps gibt?
Nee. Ersetzen sie den Tourmanager?
Ja, so, das ist so eine Art digitaler Tourmanager. Wir haben natürlich trotzdem noch Tourmanagement. Es gibt jetzt so Apps, liebe Leute. Da sieht man zum Beispiel so eine Tour. Da sieht man die Termine von der Tour. Dann drücke ich da drauf und dann sehe ich hier die Übersicht, wo Anreise, Spielstätte, alle diese Sachen, die man sonst immer auf diesen PDF-Zetteln hatte.
Ja.
Die habe ich jetzt in der App.
Ja, gut.
Ist das nicht toll? Das ist die Zukunft.
Ja, werde ich mal weitergeben ins Booking.
Das ist natürlich in der Neoklassik, da wird ja noch mit Feder und Tinte auf Pergament geschrieben, was ja Klassik.
Ja, genau.
Aber ist das nicht toll? So, aber jetzt so.
Wie heißt die App? Willst du nicht mal sagen, wie die App heißt?
Die heißt J-Show. Ja. Es gibt aber wohl mehrere Anbieter. Ja. Es gibt wohl mehrere so Tour-Apps. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Nee,
weil man findet ja auch diese PDFs immer alle nicht wieder. Ich kriege irgendwie drei Tage vor Konzert irgendwelche PDFs mit Tourist, wie heißt das? Ja, Tourist. So für den 3 Shows und die anderen kommen später. Dann leite ich sie weiter, dann sind die in einer E-Mail an euch. Die sind nie, also ich tue die auch in irgendeinem Dropbox-Folder, so klar. Aber bis du den findest, vergehen auch erstmal wieder 10 Nachfragen an mich.
Okay, als ob ich den finden würde. Deswegen gibt es jetzt eine Tour-App. Ja. Und auch da sind wir beim Thema. Also, ich habe mal geguckt bei Spotify für Podcasters.
Ja.
Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Also, ihr da draußen vor den Empfangsgeräten. Ich möchte mal einen Tipp abgeben. Mit höchster Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass ihr männlich seid und zwischen 35 und 44 Jahren alt.
Ja.
Das ist unsere größte Hörergruppe.
Ja.
Und jetzt habe ich mich gefragt, sind wir vielleicht die ganze Zeit am Thema vorbei?
Warum?
Mit unserem edukativen Content.
Wieso? Kann man nichts mehr lernen in dem Alter, oder was?
Ja, was wollen Männer zwischen 35 und 44?
Die sind auf der Suche.
Hämorrhoiden.
Ist das ein Thema?
Hämorrhoiden ist ein Thema, hatten wir aber auch schon.
Hausbau. Ja, das können wir nicht bedienen, aber Hämorrhoiden hatten wir schon. Und naja, es geht um, die sind ja auf der Suche nach Lebensinhalten. Und das bieten wir ja. Also es ist ja die Midlife-Crisis, die eine große Rolle spielt.
Okay.
Ja.
Sollen wir mehr über Motorräder reden?
Hä, wir reden über Jazz.
Ich hab mich das so gefragt.
Ich wurde neulich, ich war essen mit Zino, liebe Grüße. Ja. Und der hat halt die Frage gestellt, was kommt eigentlich so bei Leuten in diesem Alter, dass du die du das gerade genannt hast, was kommt eigentlich noch so an Lebensinhalten dazu? Was kann man eigentlich noch zu der Musik, also die man ja sowieso in unserem Leben ist ja Musik eigentlich immer alles, Hobby, Beruf, Privates, Geschäftliches, Tag und Nacht. Genau, gibt es noch Sachen, die eigentlich dann irgendwann dazukommen? So. Und mir ist aufgefallen, also ich berufe mich immer so auf Sachen, die ich eh früher interessant fand, so. Und das ist dann irgendwie zusätzlicher musikalischer Content. So.
Ja.
Oder halt, ja, wenn ich irgendwie Hobbys nachgehe, dann auch nicht neuen, sondern Sachen, die ich halt früher als Teenie schon gemacht habe, so Schachspielen oder Tischtennis oder was, keine Ahnung. So, aber ich fange jetzt nicht an, Yoga zu machen oder so. Also, weiß nicht, das machen ja auch viele so, aber unsere Aufgabe ist natürlich, diese jugendliche Leichtigkeit, die wir diesem Thema gegenüber versprühen, an suchende Menschen in diesem Alter weiterzugeben, denn wir wissen, das ist ein großes Thema, Lebensinhalte. So. Und der Jazz ist der beste Lebensinhalt, den man bieten kann, denn man kann sich dem auf so verschiedene, diverse Art und Weise nähern, ne? Über die Kulturveranstaltungen, über das Besserwerden am Instrument, also so technische Geschichten, über historische Annäherung und Literatur, einfach übers Hören von Platten und so oder Neuerscheinungen, was auch immer. Und das halt alles miteinander zu verbinden, dafür sind wir natürlich da. Aber das ist natürlich ein so vielseitiges Hobby, das einen natürlich lebenslang beschäftigt, weil man sich dem so von unterschiedlichsten Seiten nähern kann. So, ja. Also deswegen, ich habe noch kein neues Hobby, irgendwie Steine sammeln oder so. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ich frage mich gerade so ein bisschen. Das meinst du ja nicht ernst, mit dem man, es gibt kein neues Hobby, weil ein neues Hobby, gerade zwischen 35 und 44, ist ja der Jazz. Das kommt ja für viele Leute erst.
Ja, aber für uns ja nicht.
Ja, aber wir müssen den Impros natürlich als Vorbild vorangehen.
Nee, wir sind das Gegenbeispiel. Wir wissen, dass das für viele Leute da draußen eine Rolle spielt, aber wir haben dieses Problem nicht, weil wir den Jazz haben. Deswegen möchten wir ja auch diesen Jazz an so viele Leute draußen weitervermitteln, weil wir wollen nicht, dass ihr alle in diese Midlife-Crisis reinrutscht. Und der Jazz hält euch davon ab.
Ja, also aber der Jazz wäre schon nochmal ein neues Hobby.
Für viele
man
jetzt,
man hat alles. Man hat alles erreicht im Leben.
Ja. Dann braucht man noch Jazz.
Haus, Boot.
Ja, ja, wenn du kein Jazz hast, aber Haus und Boot, dann brauchst du halt noch Jazz. Das ist ja recht easy.
Genau, genau. Und was würdest du da empfehlen zum Einstieg? Welches Instrument?
Welches Instrument? Jazz?
Ja.
Das leichteste Instrument?
Jetzt im Hohen, was ist das leichteste Jazz-Instrument?
Keine Ahnung, da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, weil dann würde ich ja sofort irgendwelche Hörer vom Kopf stoßen jetzt. Das kann ich nicht machen. Was würdest du denn sagen?
Ich würde sagen, das ich meine jetzt Musikinstrumente, ne? Schlagzeug ausgenommen, ist, glaube ich, das leichteste Instrument der E-Bass.
Ja, genau. Ich wollte das auch schon sagen, aber dann fiel mir ein, es ist kein klassisches Jazz-Instrument. Das ist ja eigentlich eher der Kontrabass. Und der ist ja schon wieder in der Haptik so ein bisschen komplizierter zu bearbeiten.
Ja, das ist der Kontrabass ist wirklich, das würde ich im hohen Alter nicht empfehlen, weil wirklich auch die ersten Jahre meiner Kontrabass-Tätigkeit taten mir eigentlich durchgehend die Hände weh.
Ja, genau. Deswegen eigentlich nicht zu
empfehlen. Also mir taten wirklich, ich hatte Ich hatte tatsächlich über Jahre einfach Schmerzen in den Fingern.
Ja. Naja.
Das dauert so 2, 3, 4 Jahre.
Ja, also wir hatten das Thema eigentlich ja vorhin schon, deswegen schließt sich der Kreis so ein bisschen. Wir können die Folge vielleicht auch gleich mal abschließen, weil eigentlich ist es das Klavier und John Benjamin hat es unter Beweis gestellt. Nochmal die Aufnahme I Can't Play Piano. Und dann so. Also man braucht nur mit den richtigen Leuten spielen, dann klingt es auch gut.
Ja.
Ja, deswegen ist es vielleicht das Klavier. Das kann recht schnell nach Jazz klingen.
So, ja. Gut, ich möchte aber jetzt vielleicht, ich suche mir mal irgendjemanden und mache mal einen Blindtest. Wie heißt der? I Can't Play Piano?
John Benjamin. Jazz Daredevil.
John Benjamin. Wie nah ist das jetzt an Cecil Taylor?
Ja, also, sorry, auf solche Diskussionen lasse ich mich nicht ein mit dir, Felix. Also, damit willst du schon wieder den Free Jazz diskreditieren, dann mache ich nicht mit.
Ja. Also, üb doch mal einen schönen Chorus Sabaton.
Ja.
Klaus Doldinger war übrigens gar nicht beim United Jazz and Rock Ensemble, habe ich rausgefunden.
Fake News. Okay, ist gut, dass du es nochmal nachträgst. Sehr gut. Okay,
gut.
Ich würde sagen, eigentlich haben wir es für heute, oder?
Okay, ja gut, aber mach dir bitte nochmal Gedanken, wie wir jetzt unsere Zielgruppe Männer zwischen 35 und 44 erreichen. Das treibt mich seit Tagen um, aber ich habe keine Antwort.
Du willst mehr Content für die, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, was...
Oder wir brauchen Content gerade für andere Leute. Zum Beispiel, es sind erschreckend wenig Leute im Teenager-Alter, die uns zuhören.
Ja, merkwürdig, ne? Weil da kommt man ja auch auf den Jazz-Trichter oft.
Ja, also ich frage mich nur so ein bisschen. Ich möchte in Zukunft hier ein bisschen zielgruppengenauer, marktforschungsgenauer
arbeiten,
profilhafter unsere Zielgruppen bedienen.
Ja.
Deswegen, liebe Zielgruppen.
Sagt mal, was ihr euch wünscht, ne? Also, gerade die Teenies, die paar Teenies, die uns da hören, bitte, was wünscht ihr euch mehr und wie könnt ihr eure Freunde überzeugen, diesen Podcast auch zu hören? Was müssten wir dazu bringen?
Ja. Ich finde es übrigens super, dass wir haben gar nicht über Politik geredet, ne? Weil wir ein zeitsouveränes Medium sind.
Was willst du denn da groß sagen? Das ist doch alles super.
Ja, sehr gut.
Ja. Es läuft doch.
Finde ich gut.
Jazztime,
ja,
Jazztime in Politics, würde ich sagen.
Ich bin auch schon im regen Austausch mit Vertretern verschiedener Regierungen über die Zukunft des Jazz.
Sehr gut.
Ja, ja. Okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen.
Aber machen wir nächstes Mal.
Ja. Deswegen gucke ich hier auch so angestrengt in meine Notizen. Ja.
Okay, wir sehen uns.
Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme.
Genau. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und wir sehen uns auf der Tour vielleicht jetzt nochmal. Können wir auch ein bisschen sammeln.
Ja, klar, Tourreport.
Ja. Und viele Leute sollten einfach auch zur Tour kommen und dann können sie mit uns reden über das, was wir hier geredet haben und uns widersprechen.
Ja, das wäre gut. Ja.
Bis dann. Ciao, macht's gut.
Bis dann, tschüss.